ARD. Das war Morgen.
Der Science-Fiction-Podcast mit
Isabella Herrmann
und Aiki Mira.
Hallo und herzlich willkommen zu Das war Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hören wir So machen es auch die Bienen. Aus dem Jahr 1979 von Horst Krautkrämer. Ja, wie machen es denn die Bienen, Aiki? Was erwartet uns denn heute?
Gemeinsam wohnen wir jetzt einer wissenschaftlichen Diskussion bei. Und worum geht's? Um die menschliche Fortpflanzung. Hören wir uns das doch mal an.
Wenn wir alle da haben, würde ich fast anfangen. Wir haben, glaube ich, wirklich nicht mehr sehr viel Zeit. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wer fehlt denn noch? Sind Sie alle zu? Ich kann vielleicht auch anfangen. Ja, meine Dame, meine Herren, wegen der bedauerlichen Tatsache, dass durch Indiskretionen das bisherige Ergebnis unserer Beratungen aus diesem Kreis gedrungen ist. Jawohl, um es ganz deutlich zu formulieren, durch Indiskretionen aus diesem Kreis. Ich halte es ja, wie Sie alle sicher, auch für sinnlos, den Versuch zu unternehmen, die undichte Stelle zu finden. Tatsache ist, dass Beratungsergebnisse und sehr wahrscheinlich auch ganze Sitzungsprotokolle der Redaktion der Zeitschrift Brinks bekannt geworden sind. In langwierigen Verhandlungen konnte ich ein Stillhalteabkommen erreichen und verhindern, dass die Öffentlichkeit ohne die Stellungnahme von offizieller Seite womöglich noch in sensationeller Aufmachung darüber informiert wird, dass uns die naturwissenschaftliche Forschung schon vor 3 Jahren den Schlüssel zu...
Herr Kollege, worum es geht, wissen alle, die hier an diesem Tisch versammelt sind. Uns interessiert zunächst, welche Zusagen Sie als Gegenleistung für diese Selbstbeschränkung der freien Presse gegeben haben.
Genau. Und warum Sie nicht den Rat für Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse unverzüglich einberufen haben, um mit ihm die Situation...
Meine Herren, Verzeihung, meine Damen und meine Herren, die Situation war da. Die Sache wäre heute als Aufmacher in Brinks erschienen. Außerdem bin ich sicher, dass angesichts der Tatsachen kein anderer Beschluss möglich gewesen wäre, als der, den wir jetzt zu fassen haben werden.
Sie meinen, den wir jetzt zu sanktionieren haben?
Richtig.
Nachdem Sie im Alleingang vollendete Tatsachen geschaffen haben?
Ja.
Also wirklich, ich weiß nicht, ob ich länger die Verantwortung für Beschlüsse dieses Gremiums mittragen kann.
Genau.
Aber Herr Kollege, offenbar wollen Sie die Tragweite dessen, was geschehen ist, nicht begreifen.
Ich habe sie bereits begriffen.
Die Öffentlichkeit hätte heute auf der Titelseite von Brinks gelesen, dass seit 3 Jahren eine absolut sichere Methode zur Geschlechtsvorherbestimmung bekannt ist und dass die Wissenschaftler, die sie entwickelt und getestet haben, durch Einsprüche unseres Rates daran gehindert wurden, die Sache publik zu machen. Ich sehe schon die Überschriften von Kommentaren. Rat zur Unterdrückung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse wäre wohl noch die zurückhaltendste Beschimpfung gewesen, die uns träfe.
Ohne Umschweife. Womit haben Sie das Schweigen der Presse erkauft?
Nicht einmal das Schweigen, nur 2-3 Tage Aufschubsfrist. Und das für die Zusage, dass dieser Rat selbst bei der Veröffentlichung mitwirkt. Und diese Zusage gilt auch für die Mitglieder der Kommission für die Sicherstellung der Balance in der Geschlechterverteilung und der Kommission für die Beobachtung des generativen Verhaltens der Bevölkerung.
Man darf darauf gespannt sein, wie die Öffentlichkeit allein auf die Nachricht von der Existenz solcher Kommissionen reagiert.
Das ist genau der Punkt. Und dem Misstrauen lässt sich nur begegnen mit totaler Öffentlichkeit der Kommissionsarbeit. Ich dachte da an öffentliche Expertenanhörungen noch in dieser Woche. Das Ganze muss so aussehen, als sei es ohnehin geplant gewesen, in der Endphase der Beratungen die totale Öffentlichkeit herzustellen.
Ja, nur, dass es dann für uns nichts mehr zu beratschlagen gibt.
Richtig, vollkommen.
Mit Veröffentlichung der naturwissenschaftlichen Fakten ist in diesem Fall Ihre Nutzanwendung beschlossene Sache. Die Mitglieder der Kommissionen, ja, die können vielleicht Ihr Gesicht noch einigermaßen wahren, aber wir... Na ja, ich danke.
Sie können sich nur noch durch geschickte Fragen bei den öffentlichen Expertenanhörungen profilieren oder das Feld ganz den Experten aus den Kommissionen überlassen. Die werden schon ihre Chance nutzen, sich als Glücksbringer der Menschheit aufzuspielen.
Wir fast 3 Jahre lang gewartet haben, bis dieser Triumph des menschlichen Geistes über das blinde Wirken der Natur bekannt gegeben wird, so zeugt dies für ein hohes Maß von Verantwortungsbewusstsein, das uns Naturwissenschaftlern in den letzten Jahren von so mancher Seite immer wieder abgesprochen wurde. Heute können wir sicher sein, die gezielte Erzeugung männlicher Nachkommen oder weiblicher, ganz nach Wunsch der Eltern, ist möglich ohne das geringste Risiko für die schwangere Frau oder die Frucht selbst. Groß angelegte Tierversuchsreihen, wie die Anwendung der Methode bei insgesamt 18.000 Schwangerschaften, auf freiwilliger Grundlage selbstverständlich, haben das bewiesen. Wenn es überhaupt noch eines Beweises dafür bedurft hätte, nachdem die Bienenvölker ja schon seit Jahrmillionen die Geschlechterverteilung ihrer Nachkommenschaften nach dieser Methode regulieren. Und man muss nur tief genug hineinsteigen in die submikroskopische Welt der Chromosomen und Gene, in das faszinierende Zusammenspiel von Kernsäuren und Zellplasma bei der Teilung und Differenzierung von Zellen.
Gestatten die, wenn Sie eine Zwischenfrage, Herr Professor Diefel.
Aber selbstverständlich, es war mir immer ein Vergnügen, den ehrenwerten Mitgliedern des Rates für Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zum Verständnis bestimmter Dinge zu verhelfen.
Danke.
Hört, hört.
Sie können also hier mit absoluter Sicherheit erklären, dass die Weichenstellung, ob das Kind ein Bube oder ein Mädchen sein wird, ohne irgendeine biochemische Manipulation vor sich geht?
Ja, das käme darauf an, was man unter einer Manipulation versteht.
Ja, das weisen Sie nicht aus, Herr
ich
Kollege.
Dachte an nicht natürliche Mittel, künstliche Moleküle oder sowas.
Da können wir Sie und damit die Öffentlichkeit in der Tat beruhigen. Es geschieht ganz so wie sonst in der Natur auch, wo die Populationsdichte einer Spezies und deren Genusrelation auf...
Ja, vergessen Sie doch die Öffentlichkeit nicht
keine,
dabei.
Keine Sekunde, Herr Kollege. Ich wollte eben gerade darauf hinweisen, dass ja auch die Bienenkönigin, wenn sie die Entscheidung trifft, ob aus dem Ei, das sie ablegt, eine weibliche Arbeitsbiene oder ein Drohn heranwächst, dass sie da eigentlich nichts hinzutut, sondern im Gegenteil etwas weglässt. Mhm. Ja. In populären Darstellungen früherer Jahrzehnte kann man noch lesen, Drohnen wachsen aus unbefruchteten Eiern heran, die Bienen aus befruchteten. Als Denkmodell kann das angehen. Aber in Wirklichkeit ist das biochemische Geschehen doch etwas komplizierter. Man hat nämlich herausgefunden, dass auch bei den Bienen gelegentlich aus befruchteten Eiern männliche Nachkommen hervorgehen. Bei Inzuchtstämmen hat man das beobachtet. Und diese Beobachtung war sozusagen der Ausgangspunkt unserer Entdeckung, dass es nämlich ein universales Prinzip gibt, das in jeder von einem weiblichen Organismus produzierten Keimzelle aus Befruchtungsvorgängen früherer Generationen die Anlage programmiert ist, dass Gegengeschlecht dominieren zu lassen, wenn sie zur Teilung angeregt wird und dabei, wollen wir mal sagen, keine anderslautenden Befehle bekommt. Solche anderslautenden Befehle nun kommen wiederum aus den männlichen Keimzellen, aus dem Samen, aber nicht aus jedem, nur aus einigen. Bei den Bienen nun fiel uns auf, dass die Königin während ihrer zahlreichen Begegnungen auf dem Hochzeitsflug bis zu 180 Milliarden Samenfäden aufnimmt, aber nur einen Bruchteil davon behält, um dann, in den 3 oder 4 Jahren, die sie zu leben hat, jeweils einige davon mit den Eiern in Berührung zu bringen, aus denen weibliche Nachkommen wachsen sollen. Sollten sich die Samenfäden, die die Bienenkönigin behält, in irgendeiner Weise von denen unterscheiden, die sie noch während ihres Hochzeitsfluges ausstößt? Das war die Frage, die uns zum Ziel geführt hat. Ich will Sie hier nicht mit einer molekularbiologischen Vorlesung belasten, nur so viel zum Ergebnis der Untersuchungen. Die Bienenkönigin produziert eine Testsubstanz, mit deren Hilfe sie die verhältnismäßig wenigen männlichen Samenzellen aussortiert, die in der Lage sind, in den Eizellen das festgelegte Programm männlich zu löschen und den Befehl weiblich einzuschleusen. Man hat diese Testsubstanz isolieren und aus einigen 100.000 eigens herangezüchteten Bienenkönigin einige Mikrogramm davon gewinnen können. Genug, um die Strukturformen studieren zu können und die Substanz nachzubauen. Sie ist, da sie im Bereich der Chromosomen angreift, nicht artenspezifisch, sondern sozusagen universell wirksam. Die Bienen haben uns auf ihre Spur gebracht, weil ihr System der Staatenbildung auf der Fähigkeit ihrer Königinnen beruht, das Verhältnis zwischen männlicher und weiblicher Nachkommenschaft zu bestimmen. Mit der Substanz lässt sich aber prinzipiell jedes andere Verhältnis vorprogrammieren. Eine Frau, die die Substanz einnimmt, gibt nur den Samenfäden eine Chance, ein Ei zu befruchten, die dort das Programm männlich löschen können. Wandelt man diese Substanz nun an einer Stelle ihrer Strukturformel geringfügig ab, und das ist uns gelungen, lässt sie nur den Samenfäden ihre Chance, die das Prinzip männlich unangetastet lassen. Nach der Freiheit zu entscheiden, ob sie überhaupt Kinder haben wollen, können unsere Frauen jetzt auch die Freiheit gewinnen, zu entscheiden, ob Sohn oder Tochter.
Und Sie treten für diese Freiheit ein?
Unbedingt, da keine schädlichen Nebenwirkungen erkennbar sind.
Keine Nebenwirkungen biologischer oder biochemischer Art, meinen Sie?
Nur darüber kann ich mir ein Urteil erlauben.
Herr Professor, halten Sie es für denkbar, dass bei Freigabe der Substanz sich in absehbarer Zeit in unserem Lande das Zahlenverhältnis von Frauen zu Männern drastisch verändert?
Ja, auf diese Frage sollte besser Frau Professor Else Jählings Gevatter antworten, deren demoskopisches Institut der Kommission für die Sicherstellung der Balance in der Geschlechterverteilung zugearbeitet hat.
Ja. Und wir haben die überraschende Feststellung gemacht, dass sich global betrachtet überhaupt nichts am heutigen Verhältnis ändert. Aha. Das ist überraschend insofern, als man aufgrund traditioneller Verhaltensweisen davon ausgehen durfte, dass eine Präferenz für männliche Nachkommenschaft vorhanden ist. Und dass sich die Möglichkeit, hier gezielt einzugreifen, dahingehend auswirken müsste, dass in der Folgegeneration immer mehr Männer um immer weniger Frauen konkurrieren.
Das wäre doch furchtbar.
Eingehende Befragungen von mehr als einem repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt haben uns jedoch gezeigt, dass nur andere Leute andere Kinder bekommen, wenn sie die freie Wahl haben. Aha. Uns haben jedenfalls genauso viele Eltern, die Töchter haben, erklärt, sie würden lieber Söhne haben, wie Eltern von Söhnen, die Töchter haben. Da es der Gesellschaft gleichgültig sein kann, in welchen Elternhäusern die Mütter der nächsten Generation heranwachsen und in welchen die Väter, besteht aus soziologischer Sicht gegenüber der Freigabe der Defresh-Pille kein Raum für Bedenken. Das Ergebnis wäre nur mehr Zufriedenheit bei jungen Eltern.
Ja. Ich danke Ihnen, verehrte Frau Professor. Ja, da auch alle anderen mit dieser Problematik befassten Experten zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, macht sich der Rat für Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse diese Empfehlung zu eigen. Möge die kommende Generation eine glückliche Kindheit vor sich haben, weil sie in jedem Fall den Wunschvorstellungen ihrer Eltern entspricht. Sehr schön. Yes.
Die Kette rätselhafter Todesfälle reißt nicht ab. Auch gestern wieder wurde aus verschiedenen Städten gemeldet, dass junge Männer aus bislang unerklärlichen Gründen zusammenbrachen. Herbeigerufene Ärzte konnten nur den Tod feststellen. Indessen gibt es Hinweise darauf, dass alle Opfer unter ähnlichen Umständen gestorben sind, nämlich unmittelbar, nachdem sie zum ersten Mal ein Liebes... wie der Volksmund sagt, ein Liebesabenteuer bestanden hatten. Mitglieder des Lebensschutzbundes riefen in diesem Zusammenhang die Tatsache in Erinnerung, dass die Defresh-Methode zur Geschlechtswahl seinerzeit auf der Grundlage von Erkenntnissen entwickelt worden ist, die an Bienen gewonnen wurden. Experten des Ministeriums für Nachwuchssicherung bezeichneten dies jedoch als durchsichtige Zweckpropaganda und kündigten die Berufung einer Expertenkommission an. Und hier ein Verkehrshinweis. Bis zur Veröffentlichung des Expertenberichtes wird allen heranwachsenden männlichen Geschlechts geraten, sich jeglicher Aktivitäten zu enthalten, die den vom Lebensschutzbund geäußerten Verdacht bestätigen könnten. In der regelmäßigen Sendung Südfunk Sexuell werden wir Sie selbstverständlich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten. Und jetzt ein wenig Musik.
Thank you.
Das war »So machen's auch die Bienen« von Horst Krautkrämer aus dem Jahr 1979. Es sprachen Heinz Jörnhoff, Fred Reyes, Reinhard von Stolzmann, Manfred G. Herrmann, Gabriele Rolle und Toni Slama. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Ja, das Kurzhörspiel, das wir gerade gehört haben, stammt ja von Horst Krautkrämer. Und das ist ganz spannend und absolut wert zu erwähnen. Er war Leiter der SDR-Wissenschaftsredaktion und hat die Sendereihe Science Fiction als Radiospiel begründet, die wir ja jetzt mit Das war morgen wieder neu auflegen. Und er hat die Reihe auch von 1967 bis 1986 als Redakteur geleitet und auch begleitet.
Er war ein großer Förderer des Science-Fiction-Hörspiels und so nennt Horst G. Tröster ihn auch den Vater des deutschen Science-Fiction-Hörspiels in seinem Nachruf für Horst Krautkrämer. Und dieser Nachruf erschien in das Science-Fiction-Jahr im Jahr 2011. Und das Science-Fiction-Jahr, hier nochmal zu erwähnen, das ist ein Jahrbuch, das erscheint jedes Jahr. Es ist ein Stück Geschichte, es gibt es schon sehr lange und es gibt es immer noch. Und in diesem Jahrbuch wird alles festgehalten, was in der Science-Fiction passiert ist. Also alle Veröffentlichungen, sowohl im literarischen Bereich als auch im Film- oder Gaming-Bereich.
Ja, und zum Hörspiel selbst. Klar, die Themen sind ja Reproduktion, Geburtenkontrolle, auch Bioengineering, Biohacking. Und für mich ist es wirklich sehr ambivalent. Also ich bin total gespannt, was unsere Zuhörerschaft da auch denkt. Weil es kommen ja so verschiedene Ebenen vor. Es ist einmal dieses, der Mensch erhebt sich über die Natur, also besiegt die Natürlichkeit der menschlichen Fortpflanzung. Andererseits ist es dann aber wieder ein Appell, alles natürlich zu lassen, weil es hat ja dann katastrophale Folgen für die Menschheit. Also ein Stück weit ist es irgendwie eine Kritik an unbedachten technologischen Fortschritt, aber irgendwie auch so ein Spott oder so ein Witz, dass man vielleicht auch übertriebene Ängste am technologischen Fortschritt hat, ne? Wenn man das ganze Stück einfach alles als Persiflage nimmt. Oder vielleicht ist es sogar eine Kritik an sexueller Selbstbestimmung von Frauen. Also ich finde es tatsächlich schwierig einzuordnen, aber diese verschiedenen Deutungsebenen machen es ja auch interessant.
Aber wie du sagst, finde ich, dass eben dahinter auch große Themen stehen und auch Themen, die sehr ernst sind, also die auch immer noch relevant sind heute. Also gerade was Geburtenkontrolle angeht und freie Selbstbestimmung, hattest du ja eben auch angesprochen. Da gibt es ja Beispiele wie eben die Ein-Kind-Politik in China, die eben dazu geführt hat, dass es dann Überschuss an Männern gibt. Also eben hier diese Gender und Geburt zusammengedacht. Und es gibt in Deutschland das Gendiagnostikgesetz, das ist zum Schutz der Ungeborenen. Da geht es eben darum, dass Abtreibung wegen Geschlecht verhindert werden soll und daher das Geschlecht eben erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo eine Abtreibung nicht mehr möglich ist, den Eltern mitgeteilt werden soll. Das ist sozusagen gesetzlich verankert. Und trotzdem schätzt die UN, weltweit fehlen 113 bis 200 Millionen Frauen, weil in Ländern eben immer noch weibliche Föten gezielt abgetrieben werden, wie beispielsweise in Indien und China. Hinter diesem Hörspiel, diesem Thema, steckt eigentlich noch ein ganz ernster Hintergrund, der bis heute relevant ist.
Zu diesem wirklich aktuell auch immer noch sehr virulenten Thema fällt mir noch mal eine ältere Referenz ein, und zwar Charlotte Haldanes Man's World von 1926. Charlotte Haldane war die Frau von J.B.S. Haldane, also ein ganz bekannter englischer Wissenschaftler der Zeit. Der war auch in der Royal Society und auch in der Eugenikbewegung stark aktiv. Und in diesem Buch Man's World, da geht es auch um eine ganz ähnliche Problematik. Dort wird die Welt von einer männlichen Wissenschaftselite regiert und da werden nur Frauen zu Müttern auserkoren, die das Geschlecht des Kindes bestimmen können. Ne, da gibt es so eine bestimmte Praktik, um das zu tun. Und diese Frauen werden dann auch damit beauftragt, das Geschlecht so zu bestimmen, dass es männlich ist. Und das große Ziel dieser männlichen Wissenschaftselite ist im Grunde, eine männliche Gesellschaft zu installieren. Und deswegen wird auch an der Ektogenese gearbeitet. Das ist praktisch, Kinder zu gebären in künstlichen Gebärmüttern, dass Frauen gar nicht mehr notwendig sind. Und es wird dann auch davon gesprochen, dass es am Ende dann vielleicht nur noch eine Human Termit Queen gibt, also nicht eine Bienenkönigin, aber eine Termitenkönigin, die dann quasi die Eizellen für diese Männergesellschaft liefert. Also auch ein ganz krasses Thema. Und was auch noch so sehr unangenehm ist, dass man bei Charlotte Haldane nicht ganz weiß, inwiefern sie das als Utopie oder Dystopie meint, weil sie diesen ganzen Wissenschaftsbetrieb und auch ihren Mann sehr bewundert hat. Also auch ein sehr, sehr ambivalentes Stück Literaturgeschichte.
In ähnlichen Weltenbau sehen wir auch in teilweise feministischer Science-Fiction wie Joanna Russ, wo dann eben auch als feministische Utopie auch Welten imaginiert werden, die eben nur ein Gender haben.
Ja, und vielleicht nochmal zurück zu den Bienen an sich. Also ich war tatsächlich kürzlich auch auf einem Workshop, wo es darum ging, dass man so selbst als Menschen das Zeitverständnis ändern kann, positiver gestalten kann. Und da war ich tatsächlich in der Arbeitsgruppe, die sich mit Bienen befassen sollte. Und da wurde das ganz positiv aufgefasst. Also da ging es dann darum, dass Bienen ja ein kollektives Gedächtnis haben und sich ganz anders aufeinander beziehen und was wir als Menschen auch daraus lernen könnten. Also finde ich auch ganz spannend. Also wie so verschiedene Ideen aus gerade anderen Spezies und jetzt den Bienen auch unterschiedlich verwendet werden können, um andere Geschichten zu erzählen.
Genau, also dieses Natur als Vorbild und wir orientieren uns daran. Das ist alles faktisch wahr, was in dem Hörspiel uns erzählt wird über die Bienen. Nur hier wird das eben eins zu eins auf den Menschen übertragen und das ist dann für mich eben so dieser ein bisschen Fantasy-Anteil. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass noch ein bisschen komplexer zu machen, weil dadurch wird es eben zu diesem Witz, dass alles eins zu eins übertragen wird. Aber es ist eben nur ein Kurzhörspiel und ich glaube, es ist genauso angelegt worden, um so eine Art Joke zu machen.
Ja, und es endet dann ja am Schluss nochmal mit der Pointe eines Musikstücks und zwar dem Hummelflug. Das ist eben ein Interludium aus der Oper Das Märchen vom Zahn Seltan von Nikolai Rimsky-Korsakow. Also Hummeln sind keine Bienen, aber es ist doch ein großes Augenzwinkern.
Ich habe sie natürlich nicht erkannt.
Ja, und mit diesem Easter Egg entlassen wir euch bis nächste Woche. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Kommentare habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de. Die Musik komponierte Henrik von Holtum, Podcast-Regie führte Oliver Martin. Redaktion Katrin Zipse, Produktion Südwestrundfunk 2024. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Hier noch ein Podcast-Tipp. Die Millionendiebin von Das Ding und SWR. Im Oktober 2022 klaut Mirnesa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Geldtransportfirma in Stuttgart. Anschließend flieht sie mit ihrem Liebhaber nach Wien. Es folgt eine wilde Schleusung durch Slowenien und Kroatien bis nach Serbien. Dort realisiert Mirnesa, dass sie den vielleicht größten Fehler ihres Lebens begangen hat. Sie bekommt Angst und will abhauen. Jost Schmidt erzählt in diesem Podcast die unglaubliche Geschichte von Mirnesa. Er hat sie getroffen und will wissen, wer sie ist, was sie antreibt und warum sie den Diebstahl begangen hat. Aber nicht nur das, Jost hat Akten durchforstet und mit Polizei und Staatsanwaltschaft gesprochen. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek.